Der Predigttext von heute Morgen ist sehr bekannt und er ist auch üblicherweise, wird er mehr mit Appellen verbunden, etwas zu tun, etwas sein zu sollen, was Jesus von uns fordert. Ich möchte heute mal ein bisschen einen anderen Schwerpunkt legen, weil ich sehe in diesem Text vielmehr noch einen Zuspruch von ihm an seine Nachfolger, das zu sein, was er aus ihnen macht oder schon gemacht hat. Es kommt auch unmittelbar nach diesen Seligpreisungen, über die ich in der letzten Predigt gesprochen habe. Ich lese mal Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, das ist auch ein Appell, aber dieser Appell hat eine Grundlage. Wer Jesus folgt und ihm vertraut, der wird eine Wirkung in der Welt haben. Der ist Salz und Licht. Wir sollten zwar bescheiden von uns denken und demütig vor unserem Gott sein, aber wir sollen nicht klein von ihm denken und was er tut, was er durch Jesus in der Welt bewirkt. Und zwar tatsächlich auch bei aller unserer Unvollkommenheit auch durch uns. Denn das ist sein erklärter Wille. Und Jesus verwendet für die Wirkung seiner Nachfolger in der Welt zwei starke Bilder. Beide sind bis heute anschaulich geblieben, Salz und Licht. Das dürfen wir durch ihn in der Welt sein. Und natürlich sind wir schwächeanfällig und bestimmt keine Helden, was uns auch schon mal an unserer Wirkung zweifeln lässt. Doch wenn er, Jesus selbst, uns die Kraft zum Würzen und zum Leuchten gibt, dann dürfen wir auch keine falsche Schüchternheit an den Tag legen. Außerdem sollen wir uns immer im Klaren darüber sein, dass seine Kraft besonders zum Tragen kommt, wenn wir uns in unserer Schwachheit ihm ganz anvertrauen. Das ist auch bei Paulus so, den wir eigentlich so für den superstarken Apostel halten, aber der wusste, wie schwach er ist. Und er wusste, woher letztlich seine Kraft kommt, die er auch dann in seiner Verkündigung hat, in seinen Briefen und in dem, was er gelehrt und gepredigt hat. Paulus schreibt den Korinthern im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Ich will also gern stolz auf meine Schwäche sein, sagt Paulus, dann kann sich an mir die Kraft von Christus zeigen. Und diese Gewissheit, was Jesus in ihm bewirkt, das hat ihn immer wieder ermutigt. Das hat ihn auch ermutigt, Jesu Zeuge in brenzligen Situationen zu sein, selbst da, wo er damit rechnen musste, dass ihn das sein Leben kostet. Jesus ermutigt seine Nachfolger, ermutigt uns genau dazu durch die Bergpredigt. Denn er macht uns zur Würze für die Welt, wo wir fade sind und leuchtend, wo wir denken, dass es gerade düster bei uns aussieht. Da verwandelt er unsere Schwäche in seine Kraft. Wir haben im BU kürzlich einen Vers auswendig gelernt. Ich sehe schon Schweißperlen auf den Stirnen meiner BUler. Johannes 16, Vers 33. Ihr müsst jetzt nicht hochkommen und ihn aufsagen, aber erinnert euch hoffentlich nicht nur heute daran. Da sagt Jesus was ganz Ähnliches. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Das heißt doch genau das Gleiche, wenn er mit uns ist, dann brauchen wir nicht ängstlich zu sein. Dann brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass wir keine Wirkung hätten unter den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir lassen uns als Christen, glaube ich, viel zu leicht von der vermeintlichen Stärke so mancher Jesus-Verächter beeindrucken. Und leider immer auch wieder von denen, die meinen, sich selber an Gottes Stelle setzen zu können. Von Rücksichtslosen, von Gewalttätigen, von geschickten Selbstdarstellern im Internet, von Intelligenzbolzen, von Lehrern, die die Bibel kritisch auseinandernehmen oder sogar von Kabarettisten, die sich über Gott und Jesus lustig machen und wir uns dann irgendwie ganz peinlich vorkommen, von Psychologen und Neurologen, die den Glauben an Jesus für religiösen Wahn halten oder unsere Gebete für esoterische Übungen. Und das alles soll und muss uns nicht beeindrucken, weil Jesus wirklich Gottes Sohn und der Retter der Welt ist. Auch dieser Menschen, denen die Erkenntnis Jesu noch fehlt. Diesem Herrn gehören wir, diesem Herrn folgen wir. Wer sollte uns da noch ausbremsen und einschüchtern können? Jesus spricht mit Salz und Licht die besondere Kraft an, die er uns verleiht. Mit Salz und Licht macht er uns unsere Bestimmung und unsere Berufung, unsere Bedeutung für die Welt klar. Er will, dass die Welt durch uns Gott schmecken und sehen lernt. Was für eine Berufung! Mit Salz und Licht knüpft Jesus in mehrfacher Hinsicht auch ans Alte Testament an, ganz besonders an Psalm 34, Vers 9, wo es heißt: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Ihr seid das Salz der Erde, so fängt Jesus an. Was bedeutet das? Und dazu ist es natürlich nützlich, mal zu gucken, was so die bekanntesten und wichtigsten Eigenschaften von Salz sind. Es hat nämlich mehrere starke Wirkungen. Die waren von jeher auch in Israel bekannt und hatten deswegen große symbolische Bedeutung, die Jesus hier auch aufgreift. Eine Eigenschaft ist die Reinigung, die Desinfektion. Anatoli Uschomirski weist in seinem Buch Die Bergpredigt aus jüdischer Sicht beim Salz zu Recht auf die im Alten Testament gebrachten Opfer hin. Der Anatoli ist übrigens Mitarbeiter beim EDI, wo wir ja auch Armin hier schon bei uns hatten. Er sagt, ja, und das stimmt, wenn man nachliest, die Speisopfer wurden aus ungesäuertem Fladenbrot hergestellt und dann gesalzen. So steht es im dritten Buch Mose. Und dasselbe, das war mir gar nicht so bewusst, ich habe extra nochmal nachgecheckt, das war tatsächlich auch bei den Tieropfern der Fall. Es war mir gar nicht bewusst, dass auch die gesalzen wurden. Auch sie wurden vor ihrer Darbringung entsprechend eingesalzen. Darauf deuten Stellen hin im 3. Mose 2, Vers 13, auch im Hesekiel, im Propheten Hesekiel und auch manche Handschriften von Markus 9 bestätigen das. Dazu kommt auch der Geschichtsschreiber Josephus, der das bezeugt für die Zeit der Opfer, die zur Zeit Jesu noch im Tempel dargebracht wurden. Und dann gibt es auch einen Hinweis in Hesekiel 16, Vers 4. Es geht immer auch um diese Reinheit. Das Salz soll die Reinheit des Opfers darstellen und das Salz hat auch eine reinigende Wirkung, interessanterweise auch wohl in medizinischer Hinsicht bei den Neugeborenen. Da steht in Hesekiel 16, Vers 4, dass die nicht nur gewaschen wurden nach der Geburt, also direkt danach. Ja, wer schon mal dabei war, weiß, was das für eine Sauerei ist. Ja, sondern die wurden nicht nur gewaschen, sondern auch eingesalzen. Das fand ich spannend. Ja, es wird hier mit Salz abgerieben, die kleinen Neugeborenen, offensichtlich zur Desinfektion und Verhinderung von Krankheiten. Übrigens auch Hautkrankheiten werden ja bis heute mit dem Salz aus dem Toten Meer behandelt. Wir haben da mal so ein Bild, also das ist das Ufer vom Toten Meer. Da sieht man sehr schön diese Salzkristalle, die hier auskristallisieren, wenn der Wasserspiegel etwas absinkt. Und das tut er ja in den letzten Jahrzehnten sehr stark. Salz kann, wenn es zur Desinfektion eingesetzt wird, natürlich auch ordentlich brennen. Besonders auch in den Augen oder in offenen Wunden. Jesus spricht deshalb in Markus 9, Vers 49 vom Salzen mit Feuer. Es brennt. Das ist eine Reinigung, die er hier anspricht, die wir als Sünder nötig haben. Die brauchen wir nämlich nicht nur zur Körperpflege, diese Reinigung, sondern auch zur Seelenpflege. Auch unsere Seele muss von gefährlichen Erregern befreit werden. Das ist nicht immer angenehm, aber es ist heilsam. In all diesen genannten Fällen bedeutet Salz Reinigung und Sauberkeit. Und das dürfen wir durch Jesus vor Gott sein. Er salzt uns eigentlich ein und macht uns dann wieder zu Salz für die Welt. Ein zweiter Punkt beim Salz ist die Haltbarkeit, die Beständigkeit. Und deswegen ist das Salz auch ein Symbol bei Bundesschlüssen. Beim Bund Gottes mit Aaron, dem ersten hohen Priester, wird von einem Salzbund gesprochen. Leider geht das in manchen neueren Übersetzungen komplett unter, dieser Begriff. Genauso als Gott mit David und dessen Nachkommen einen Bund schließt. Auch dort heißt es wörtlich ein Salzbund. Hier steht das Salz für Zuverlässigkeit, für Haltbarkeit. So ähnlich wie auch verderbliche Lebensmittel seit Menschengedenken ja mit Salz konserviert werden. Es ist deswegen bis heute auch ein sehr kostbarer Bodenschatz, gerade auch in Israel, wo immer noch sehr viel Salz und verschiedene Salz- und Mineralien abgebaut werden, wo es reichlich vorhanden ist. Übrigens auch schon lange, schon seit Menschengedenken wird bei jüdischen Hochzeiten neben dem Brot auch Salz symbolisch gereicht. Das Brot steht hier für Wohlergehen und gegenseitige Versorgung, das Salz für Dauer, Haltbarkeit und Treue in der Ehe. Eigentlich schöne Symbole, Symbole, die auch inzwischen weltweit zu wichtigen Anlässen gehören, wo man sich Glück wünscht. Beim Bund Gottes steht das Salz aber nicht nur für ein bisschen Haltbarkeit, sondern für ewige Gültigkeit und Zuverlässigkeit Gottes. Deswegen war das Salz hier als Zeichen seiner Treue sehr speziell und sehr anschaulich. So wie beim Opfern, wo es neben der Reinheit auch die Zusicherung Gottes der Vergebung der Schuld unterstrich. Der dritte Punkt ist der, der uns wahrscheinlich am wichtigsten ist. Salz hat Geschmack. Salz ist uns heute hauptsächlich wegen dieser Wirkung als Geschmacksverstärker wichtig. Wir haben andere Konservierungsstoffe, aber das ist für uns sehr wichtig. Aber was wir dabei oft übersehen, ist, dass wir es auch brauchen für den Mineralienhaushalt in unserem Körper. Beim damals gewonnenen Salz durch natürliche Verdunstung war es auch so, dass da noch viel mehr Spurenelemente und andere Mineralien in diesem Salz enthalten waren oder auch heute noch sind. Wenn es auf diese einfache Art gewonnen wird und jetzt nicht industriell gekocht wird. Salz ist deswegen ein wichtiges Lebensmittel. Das merkt man besonders bei schwerer körperlicher Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Wenn ihr euch so richtig auspowert, dann habt ihr nicht nur Durst, sondern ihr merkt irgendwann auch, dass ihr Salz braucht. Ja, das schwitzt man auch raus. Das gehört einfach zu unserem Stoffwechsel, wenn wir etwas leisten wollen. Es ist also eine lebensnotwendige und gleichzeitig leckere Würze. Wenn ihr es nicht glaubt, könnt ihr euch ja mal Schinken oder Fisch oder Käse oder keine Ahnung, Reis und Nudeln alles mal ohne Salz vorstellen. Also das ist schon ein bisschen, wirklich ein bisschen fade, ja, und blass. Wenn Jesus seine Nachfolger also Salz der Erde nennt, dann sagt er damit nicht weniger aus, als dass ihr seid als meine Zeugen in der Welt lebensnotwendig für diese Welt. Ihr habt durch mich eine heilende und reinigende Wirkung, eine aufbauende Wirkung auf die Seelen der Menschen. Ihr seid ein Lebensmittel, das ich der Welt zur Verfügung stellen will, das die kranke Welt braucht. Denn ihr bringt meine frohe und befreiende Botschaft in die Welt. Die Rettung aus der Gottesferne, aus Schuld und Hoffnungslosigkeit. Als meine Nachfolger, das sagt Jesus hier aus, streut ihr Gutes wie Salzstreuer in die Welt. Und ihr seid als meine Gemeinde ewig haltbar. Allein eure Existenz seit 2000 Jahren ist eigentlich ein starker Beleg für Gottes Zuverlässigkeit und ewige Treue. Durch die Gemeinde soll die Welt schmecken, wer Jesus ist und wie Gott ist. Schlicht und ergreifend lebensnotwendig. Und Jesus bringt jetzt eigentlich ein absurdes Beispiel, wenn nun das Salz nicht mehr salzt. Da haben sich viele Gedanken gemacht, was soll das heißen? Ich glaube, er will die Absurdität darstellen, dass das ja eigentlich gar nicht geht. Wenn ihr nicht diese Wirkung hättet, dann wäre es tragisch. Ja, womit soll man dann salzen? Dann seid ihr als meine Nachfolger zu nichts mehr nütze. Dann könnte man es wirklich wegschütten und von den Leuten zertreten lassen. Jesus zeigt hier eine Unmöglichkeit auf. Das heißt, es ist unmöglich, dass jemand, der Jesus wirklich folgt, keine Außenwirkung hat. Kinder des ewigen Gottes können weder kraftlos noch belanglos sein. Wenn Salz nicht mehr salzt, dann nur, wenn ihm zu viele Verunreinigungen beigemengt sind, die seine Wirkung überdecken. Da lässt sich drüber nachdenken. Da kann man schon sagen, Ängstlichkeit, Zweifel, schlechte Gedanken, Zorn, das alles schwindet aber in der Nähe Jesu und er lässt wieder wirksames Salz in uns kristallisieren, wenn man da beim Bild bleibt. Und umgekehrt gilt dann, nur wenn ihr nicht an mich glaubt, wenn ihr mir nicht wirklich vertraut, dann werdet ihr fade und kraftlos. Ohne Glauben werdet ihr höchstens dem Namen nach Christ. Aber dann auch tatsächlich wie nutzloses Gestein, aus dem kein Salz mehr gewonnen werden kann. Es wäre kein Wunder, wenn man euch dann auch nicht ernst nehmen würde. Nun ist es aber nicht so. Ihr seid das Salz. Ihr seid auch das Licht, sagt Jesus. Für die, die mir folgen, kann es nicht zutreffen, dass man wirkungslos und bedeutungslos durch die Welt läuft. Und dann verstärkt Jesus dieses Bild der positiven Wirkung sogar noch mit einem zweiten, wie ich finde, sogar noch stärkeren Bild, nämlich das vom Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Der Vergleich ist noch enger mit Gottes Wesen selbst verbunden als der mit dem Salz. Denn mit dem Licht fing Gottes Wirken an, fing Gottes Schaffen an. Es war das erste seiner Werke am ersten Schöpfungstag, das Licht. Licht bedeutet Helligkeit, Wärme und Wachstum. Physikalisch und biochemisch gesehen ist deshalb für uns die Sonne unsere Energiequelle schlechthin. Klar, wir als Augenmenschen, für uns besonders als sichtbares Licht, aber auch als Infrarotstrahlung und auch als Gravitationskraft. Die Sonne ist der Motor, ohne den weder das Klima, noch die Meeresströmungen, noch der Wasserkreislauf, noch irgendwelches Leben hier auf der Erde funktionieren und gedeihen kann. Sogar Bakterien und Tiefseelebewesen brauchen indirekt die Kraft der Sonne. Ich glaube, das trifft sogar auf den Grottenolm zu, über den der Dave mal gesprochen hat. Letzten Endes musste er auch auf Dinge zurückgreifen, die über das Regenwasser und so weiter in die Höhlen gelangt. Die Sonne ist absolut lebensnotwendig, so hat es der Schöpfer konzipiert. Aber trotz dieser zentralen Bedeutung der Sonne für unser Leben steht ihr kein göttlicher Status zu. Nicht sie hat das Leben geschaffen, wie man manchmal auch in Fernsehsendungen hört, ja, dass wir aus Sternenstaub sind und die Sonne letztlich alles hervorgebracht hat. Nein, Gott hat die Sonne geschaffen und ihr ihre Rolle zugeteilt in diesem Kreislauf. Deswegen sollen wir auch weder Sonne, Mond und Sterne noch die Erde verehren, wie es ja heute mehr zunimmt, sondern wir beten bewusst den Schöpfer aller Himmelskörper und allen Lebens an. Das ist natürlich für eine naturalistisch geprägte Menschheit und eine sehr energiebezogene Menschheit, wie wir sie heute sind, ein ziemlich unverschämter Gedanke. Wie kann es etwas Wichtigeres geben für uns, für die Erde, als die Sonne, deren Energie wir täglich anzapfen? Wir finden sie überall wieder, in unseren Lebensmitteln, in Strom- und Wärmeerzeugern und sogar in all unseren Fahrzeugen für unsere Mobilität. Aber Gott ist der Sonne weit überlegen. weil die Sonne weder geistige noch geistliche Kraft hat. Da hat sie überhaupt keine Strahlkraft. Gott ist da das deutlich hellere Licht, das Wichtigste, was die Welt braucht. Und da können Jesu Nachfolger, die das Licht seines Evangeliums in der Welt verbreiten, können sie nicht ohne Belang sein. Ohne die gute Nachricht Gottes an uns wäre die Menschheit nämlich wie eine Erde ohne Sonnenlicht. Unter diesem Vergleich tut es Jesus nicht. Er sagt das zunächst von sich selbst. In Johannes 8 können wir das nachlesen. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus hier. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben, also sein Licht. Und wenn er das hat, dann strahlt er das auch aus. Deswegen sagt Jesus hier in der Bergpredigt seinen Leuten zu, ihr seid das Licht der Welt. So wie ich euch anleuchte, dürft ihr andere anleuchten. Kann ja sein, dass der eine von uns da etwas eine hellere Leuchte ist als der andere, ja. Dass der mehr strahlt oder vielleicht eher anders, das glaube ich mehr. Vielleicht denken wir, die einen strahlen heller, weil wir das Spektrum gar nicht sehen, in dem sie wirklich strahlen. Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten. Aber eins ist sicher, niemand, der Jesus wirklich folgt, strahlt überhaupt nicht. Geht nicht, kann nicht sein. Wenn ich zu ihm gehöre, werde ich von ihm auch zu einem Licht gemacht. Das mag vielleicht ein bisschen überheblich klingen, vielleicht sogar größenwahnsinnig, aber wenn es uns Jesus selbst so wie in der Bergpredigt zusichert, dann gibt es hier keinen Zweifel. Niemand lebt umsonst für Jesus und mit Jesus in der Welt. Und dass das so ist, das ist sein umfassendes Werk an uns und mit uns. Und ich finde, das ist unglaublich ermutigend. Das ist eine ganz starke Zusage von ihm für seine Jünger, die von allen Seiten auch damals schon in Frage gestellt und angegriffen wurden. Stärker hätte es Jesus nicht ausdrücken können, welche Kraft er seinen Nachfolgern verleiht. Es ist seine Kraft, Gottes Kraft, die Leben schafft. Und wie beim Salz unterstreicht Jesus diese Tatsache auch beim Licht durch ein absurdes Gegenbeispiel. Auch das zeigt, wie unsinnig es wäre, von ihm, dem Licht der Welt, erfasst zu sein, ohne selber etwas davon auszustrahlen. Denn so sagt Jesus, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel oder so eine Dose, ja. Da wäre sowieso gleich Feierabend wegen Sauerstoffmangel, weil das waren ja so Ölfunzeln. Ja klar, dann hat das Licht überhaupt keinen Sinn, dann ist es aus, sondern das Licht gehört auf einen Leuchter, damit es allen leuchtet, die im Hause sind. Als Jünger Jesu ist man Gottes Kind. Und als Gottes Kind hat man seinen Heiligen Geist. Und der bewirkt etwas in meinem Leben. Und das, was er bewirkt, das strahlt auch aus, das kann nicht unsichtbar bleiben. So wie eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, egal von wo du guckst, du wirst sie immer sehen. Als Jünger Jesu ist man ein Licht. Und dieses Licht soll niemand abschirmen und eigentlich kann es auch niemand abschirmen. Genauso wie die Stadt sich nicht verstecken kann und das Licht nicht unter einen Scheffel gehört. Erst recht auch bei der Stadt nicht, die sich nicht verstecken kann, wenn sie von Jesus gebaut wird, um beim Bild zu bleiben. Und dann will ja Jesus auch keine Armleuchter aus uns machen, ja, sondern er arbeitet dran, dass wir hell für ihn strahlen. Daran arbeitet er täglich bei dir und bei mir, damit wir für die Welt leuchten können. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das sein dürfen und können. Denn Jesus deutet ja seinen Jüngern hier nicht eine vage Möglichkeit an, sondern er spricht von einer Tatsache. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, bitte bemüht euch ein bisschen zu leuchten, ja, werdet ihr bitte so nett. Nein, er sagt, ihr seid es. Selbst wenn wir als ganze Gemeinde an unserer Wirkung in unserem Umfeld zweifeln sollten, und selbst wenn wir uns manchmal in unserem eigenen Dorf wie die letzte Nebelschlussleuchte vorkommen, dann ist auch die übrigens ziemlich wichtig. Zum Schluss sagt Jesus noch was zur Art und Ziel, zur Art und dem Ziel unserer Leuchtkraft. Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das gehört unbedingt zu dem dazu, was Jesus vorher gesagt hat. Dass das möglich ist, kommt durch die Kraft, die er uns schenkt. Und dass wir dann gute Werke tun können, dass wir leuchten können, das geht auch ganz konkret dann durch ermutigende, hilfreiche Worte, vielleicht in der Nachbarschaft. Das geht mit Taten der Liebe und Barmherzigkeit. Das geht dadurch, dass wir vielleicht einsame Menschen nicht länger übersehen, sondern uns auch ihnen zuwenden. Es geht durch alles, was Jesus vorher in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen gesagt hat. Schaut da nochmal nach. Und dann ist es auch gar nicht so nötig, dass wir ständig auf den Lichtkegel schielen, den wir in die Welt werfen, sondern dass wir darauf vertrauen, dass Jesus uns dort zum Leuchten bringt, wo er es uns zugesteht, wo er uns braucht, wo er es will. Auch da, wo wir uns dessen vielleicht gar nicht bewusst sind. Sein Ziel mit uns, dass wir Salz und Licht sind, das setzt er selber durch. Dass andere Menschen Gottes Größe, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gnade und Gottes Liebe schmecken und sehen. Warum? Damit sie angeregt werden, Gott selbst zu begegnen. Damit sie ihn in Jesus Christus erkennen und als ihren Schöpfer, als ihren Retter und als ihren Vater im Himmel preisen. Das ist unser großartiger Auftrag. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir viel zu viel auf uns selbst sehen und wie wir was umsetzen und bewerkstelligen können, was du forderst. Und dann sehen wir wieder, dass wir scheitern. Herr, hilf uns vielmehr dazu, dass wir auf dich sehen, dass wir mit deiner Kraft rechnen, dass wir dir mehr vertrauen und dass wir daraus auch mutiger werden, auch auf andere Menschen zuzugehen, dich auch ihnen gegenüber zu bezeugen und das, was wir von dir gelernt haben, auch in unserem Leben umzusetzen, dass wir damit Licht und Salz sind, was du uns geschenkt hast. Hilf uns dabei jeden Tag. Amen.